ARD.
Mit der Familie ist es dann einfach angenehmer. Da kann man auch irgendwie sich mehr aufs Studium konzentrieren und nicht auf die finanzielle Lage, sondern auf die Inhalte.
Ein Extrembeispiel ist eben, ich habe 800 Euro im Monat als Student, Studentin und muss in München im Durchschnitt für ein WG-Zimmer 720 Euro bezahlen. Da geht die Rechnung hinten und vorne nicht auf.
Ich habe gemerkt, als ich studiert habe, mit Deutschen einfach, dass die alle schon ausgezogen waren, die meisten, und alleine gelebt haben. Da habe ich schon auch den Unterschied gemerkt, dass das nicht üblich ist.
Ich glaube, es ist für die Entwicklung der jungen Menschen nicht unbedingt nur die beste Lösung, wenn sie während des gesamten Studiums zu Hause wohnen bleiben, quasi verlängertes Kinderzimmer.
Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR Info Podcast Familientreffen, zu hören natürlich auch in der ARD Audiothek. Heute mit mir, Verena Gonsch, und meiner Kollegin Marika Williams. Hallo,
hey.
Marika.
Moin, moin.
Ganz norddeutsch heute.
Stimmt, ich habe gedacht, sonst sage ich immer, hey Verena, oder halt wer mit mir gegenüber sitzt im Studio. Aber ich dachte, moin, passt auch heute.
Passt wunderbar. Wir wollen heute sprechen über ein Thema, was dir am Herzen liegt. Mhm. Jeder kennt dieses Bild vom jungen Mann, Ü25, der noch zu Hause bei den Eltern wohnt und bequem die Vorzüge des Hotel Mamas bzw. Papas genießt, statt sich eben was Eigenes zu suchen. Zugegeben, das kennt man vor allem durch Filmkomödien,
ja,
und das
ja,
ist ja natürlich auch ein totales Klischee. Aber wir wollen heute mal drauf gucken, wie sieht es denn in der Realität aus? Wie viele junge Menschen in Deutschland, die noch studieren, eine Ausbildung machen oder sogar im Berufsleben stecken, wohnen noch zu Hause? Und was sind ihre Gründe? Hotel Mama und Papa hast du das genannt, Bequemlichkeit oder Not? Und so hast du dieses Thema auch recherchiert.
Genau, wobei ich nochmal dazu sagen muss zu dem Titel Hotel Mama und Papa in Anführungszeichen, weil dieser Ausdruck hier nicht negativ gemeint ist, sondern wirklich einfach nur eine Umschreibung dafür sein soll, dass jemand noch lange bei den Eltern oder einem der Elternteile wohnt.
Ja, und ziemlich oft dann auch die Kochkünste noch von Mama oder die Waschmaschine ja auch nutzt.
Unter anderem, das stimmt.
Du hast ja selbst ziemlich lange zu Hause gewohnt, das war mir gar nicht so klar.
Tatsächlich, ja. Ich bin erst vor 3 Jahren, also mit 30, so richtig ausgezogen und liege damit auch deutlich über dem Durchschnittsalter, in dem die Menschen hierzulande so das elterliche Nest verlassen.
Genau. Wann machen das denn junge Menschen normalerweise?
Also Durchschnittsalter in Deutschland ist ungefähr knapp 24. Ich habe mir also 6 Jahre länger Zeit gelassen. Aber das lag an mehreren Sachen. Also zum einen habe ich hier in meinem Wohnort Hamburg auch studiert. Das heißt, im Gegensatz zu vielen von meinen KommilitonInnen musste ich jetzt gar nicht gezwungenerweise in eine andere Stadt ziehen, um halt zur Uni zu gehen. Was ja automatisch dann auch so eine Suche nach einem eigenen WG-Zimmer, Wohnheim oder eventuell sogar nach einer eigenen Wohnung mit sich gebracht hätte. Und zum anderen hat mich ganz ehrlich auch einfach dieser Kampf auf dem Wohnungsmarkt abgeschreckt. Ich habe das unter anderem bei meinem Mann mitbekommen, der ist mit 22 zu Hause ausgezogen, und diese Besichtigung mit den meterlangen Schlangen, dann kriegst du ständig Absagen und zum Teil auch Wohnungen, die du dir da anguckst, die richtig runtergekommen sind. Das fand ich dann schon immer ein bisschen abschreckend, zumal die auch echt viel Geld gekostet hätten. Und das sind jetzt nicht so die Wohnungen in diesen coolen, hippen Stadtteilen, wo halt alle hinziehen wollen, sondern mein Mann hat sich auch Wohnungen angeguckt, halt in einkommensschwächeren Stadtteilen, also zum Beispiel Billstedt oder so hier bei uns in Hamburg, wo ich selber ja auch wohne, groß geworden bin. Und selbst da hätten halt die Wohnungen schon richtig viel Geld gekostet. Und da habe ich dann einfach für mich so gesagt, okay, ich bleib einfach noch bei Mama zu Hause wohnen, bis ich dann halt eben vor ein paar Jahren mit meinem Mann dann zusammengezogen bin in eine eigene Wohnung. Ich habe natürlich zu Hause auch meinen Teil dazugegeben zur Miete, aber das war natürlich weniger, als wenn ich jetzt mir außerhalb was Eigenes gesucht hätte.
Ah, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Großstadt-typisches Bild. Ne?
Ich
bin ja vor vielen Jahrzehnten mit 18 nach dem Abi ausgezogen, einfach weil man in der Stadt auch nicht studieren konnte, wo ich gelebt habe. Mhm. Dann erledigt sich das ja auch schon. Also da muss man ja weg. Die teuren Mieten, darüber sprechen wir noch. Aber du hast dich ja mit deiner Familie auch sehr gut verstanden.
Ja, definitiv. Und das war auch für mich ein Grund, länger zu Hause zu bleiben. Also ich denke, wenn ich jetzt zu meinen Eltern oder zu meiner Mama vor allen Dingen nicht so eine enge Beziehung gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon viel früher ausgezogen, hätte nach was Eigenem geschaut. Und dazu kommt auch, dass ich aus einem Kulturkreis bin. Also meine Familie kommt aus Ghana. Und in dem ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass jetzt die Kinder ein bisschen länger zu Hause wohnen bleiben. Ich will das nicht pauschalisieren, gibt natürlich auch in meinem Kulturkreis genug Leute, die mit Anfang 20 oder noch jünger zu Hause ausziehen. Aber dieser Gedanke von, okay, du bist jetzt volljährig, also musst du dir was Eigenes suchen, das ist zumindest nach meinen Erfahrungen dann nicht so weit verbreitet oder nicht so stark verbreitet.
Ja, das ist total interessant. Ne? In Deutschland gibt es ja die Annahme, dass Kinder eigentlich eher schnell ausziehen sollten, weil sie dann eben auch selbstständiger werden und das für alle gut ist.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel lange in Belgien gelebt oder ich kenne es auch aus Frankreich. Das ist total üblich, dass die Kinder bis zur Hochzeit zu Hause wohnen und dann erst ausziehen. Also das scheint auch so ein bisschen was Länderspezifisches zu sein. Ne?
Voll, voll. Also in Schweden zum Beispiel, Finnland, Dänemark, also so die skandinavischen Orte, da ziehen die Menschen im Schnitt so mit 21 aus. Und in Kroatien, Spitzenreiter, da ist das Durchschnittsauszugsalter bei 33. Und auch so in Griechenland, Spanien, Italien, also ne, diese südeuropäischen Länder, da bleibt der Durchschnitt meistens auch so bis 30 bei den Eltern wohnen. So, das ist das Ergebnis einer Erhebung von Eurostat von 2022. Und dann gibt es natürlich so Extremfälle, ne? Wie vergangenes Jahr, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, in Italien, wo eine Mutter vor Gericht durchgesetzt hat, dass ihre 40- und 42-jährigen Söhne endlich zu Hause ausziehen müssen.
Ja. Da gibt es auch so einen schrägen Film über eine Familie in Südkorea, wo die Eltern das dann irgendwann auch versuchen und der bunkert sich dann da ein und spielt nur noch seine Games und Pizzakartons stellt er vor die Tür. Also das kann ja dann wirklich auch zur Last werden. Ne?
Auf jeden Fall. Und in dem Fall ist es dann, glaube ich, auch wirklich Hotel Mama und Papa aus Bequemlichkeit. Aber dieses Gefälle, was wir gerade eben erwähnt haben, ne, zwischen Nord- und Südeuropa, was das Auszugsalter angeht, das ist ein Stück weit eben auch auf die Kultur, auf die Mentalität zurückzuführen. Und genau dieser kulturelle Aspekt, der hat auch bei Deborah eine Rolle gespielt. Mit der habe ich mich unterhalten für unsere Folge. Und sie hat während der Ausbildung und auch während des anschließenden Studiums bei ihrer Mutter gewohnt. Die Familie kommt wie meine aus Ghana und Deborah sagt, sie hat durchaus Unterschiede gemerkt zwischen den Kulturen, was so die Meinung darüber angeht, wann man denn auszieht.
Ich habe gemerkt, als ich studiert habe, mit Deutschen einfach, dass die alle schon ausgezogen waren, die meisten, und alleine gelebt haben. Da habe ich schon auch den Unterschied gemerkt, dass das nicht üblich ist. Ich habe das auch nie wirklich thematisiert, dass ich zu Hause wohne, weil ich dann auch schon gemerkt habe, so, die würden das merkwürdig finden. Und ein weiterer Aspekt ist, glaube ich, auch, dass wir Kinder mit Migrationsgeschichte eher auf unsere Eltern aufpassen und das auch lange. In vielen afrikanischen Ländern sind die Kinder oft die Rente der Eltern. Und da habe ich mich auch ein bisschen so verpflichtet gefühlt, weiterhin auf die alleinerziehende Mutter aufzupassen und zu unterstützen.
Ja, das kennen wir ja zum Beispiel auch mit den Menschen mit türkischen Wurzeln, dass die ältere Generation noch einen ganz anderen Stellenwert hat und auch selbstverständlich ist, dass Oma und Opa dann statt Kindergarten auf die Kinder aufpassen oder dass man sich da gegenseitig unterstützt.
Ne? Genau.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine kulturelle Geschichte.
Ne? In jedem Fall. Und Deborah hat eben, wie sie schon sagte, ihre Mutter unterstützt, nicht nur finanziell, sondern auch bei so Alltagsdingen, also Arztbesuche, Vertragssachen, Behördengänge oder ganz simpel auch einfach nur beim Einkaufen. Sie hat aber auch ehrlich gesagt, dass es entspannter war, während Ausbildung und Studium bei der Mama zu bleiben.
In Hamburg war schon immer es schwer, eine Wohnung zu finden. Jetzt noch schwerer, ist kein Vergleich zu vorher. Und was man alles machen muss, die Anträge, sich damit zu befassen, was man alles braucht. Und dann auch die Sorge, meine Miete bezahlen zu können, wenn das nicht klappt. Wo soll ich hin? Diesen Stressfaktor wollte ich mir einfach nicht geben. Und ich wusste, wenn ich zu Hause wohnen bleibe, dass ich immer ein Dach über dem Kopf habe und mich damit nicht befassen musste. Das ist auch eine Sache von Bequemlichkeit, mir das da einfach zu machen.
Inzwischen ist Deborah ausgezogen. Sie wohnt jetzt seit Ende vergangenen Jahres allein in einer Mietwohnung in einer etwas kleineren Großstadt. Nicht nur, weil sie gesagt hat, okay, ich möchte irgendwie einen Tapetenwechsel haben, sondern weil sie dort auch ziemlich schnell eine Wohnung gefunden hat. Also da hat sie gar nicht so lange gesucht. Und die Mieten da sind auch verglichen mit Hamburg ein bisschen geringer, also im Schnitt so rund 140 Euro weniger. Ja, und sie findet es richtig gut in ihren eigenen vier Wänden.
Ja, man fühlt sich auf jeden Fall selbstbestimmter. Wenn ich zum Beispiel um 2 Uhr morgens kochen möchte, dann kann ich das auch tun, ohne dass das kommentiert wird oder dass es kritisiert wird, den Geruch oder der Lautstärke oder so. Oder auch das Badezimmer. Es ist immer frei und nicht mit warten und drauf achten müssen. Halt diese Nicht-Absprachen. Ich konnte natürlich immer gehen und kommen, wann ich will. Trotzdem kamen immer die Fragen dann so, wohin gehst du, wo, mit wem oder so. Das hat man alles nicht mehr, man geht einfach. Und das ist ja easy.
Deborah hat es gerade erwähnt, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, für viele Studierende und Azubis hapert es bei der Suche nach einer Wohnung oder auch nur einem WG-Zimmer an den hohen Mieten. Hamburg gehört da bestimmt nicht gerade zu den günstigeren Städten, oder?
Nee, leider nicht. Es gibt den Rent-Index der internationalen Wohnungsplattform Housing Anywhere und der hat mal die Preise auf dem Wohnungsmarkt in 23 europäischen Städten analysiert, die halt besonders beliebt bei Studierenden oder auch bei PraktikantInnen sind. Und ja, wo zahlt man am meisten für ein WG-Zimmer in Deutschland? Auf Platz 3 Berlin mit 9,50 Euro pro Quadratmeter. Platz 2 dann München mit 10 Euro pro Quadratmeter. Und Platz 1, tada, Hamburg mit 10,10 Euro pro Quadratmeter. Also die deutschen Metropolen zählen insgesamt mit zu den teuersten im europäischen Vergleich. Aber selbst so im innerdeutschen Vergleich weiß man ja, die Mieten in Großstädten sind einfach höher als in Kleinstädten oder auf dem Land. 2022 mussten Mietende in Großstädten im Schnitt 3% mehr von ihrem Einkommen in die Miete geben, als jetzt in Orten mit so maximal 20.000 EinwohnerInnen. Das zeigen die jüngsten Daten vom Statistischen Bundesamt. Und auch wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, so zur generellen Mietbelastung in Deutschland, dann sind 2022 bei rund 3,1 Millionen Mieterhaushalten mindestens 40% ihres Einkommens in die Brutto-Kaltmiete geflossen. Kurz zur Erklärung, Brutto-Kaltmiete heißt halt Grundmiete plus kalte Nebenkosten, also zum Beispiel für die Müllabfuhr oder Haus- und Straßenreinigung. Strom- und Heizkosten sind da noch gar nicht mit drin. Und so mindestens 40%, das ist ja dann schon auch happig. Besonders belastet waren Ein-Personen-Haushalte, vor allem die mit wenig Einkommen, wozu ja auch so die meisten alleinwohnenden Studierenden oder Azubis zählen dürften. Und genauer erläutert hat mir das Ruth Stelten. Sie ist Expertin für die Wohnsituation privater Haushalte im Statistischen Bundesamt.
Nehmen wir also einfach mal an, dass eine Studierende mit einem Einkommen unter 1.500 Euro alleine in einer Wohnung lebt. Dann würde sie damit zu einem Personenkreis gehören, der im Jahr 2022 im Durchschnitt rund 44% seines Nettoeinkommens für die Brutto-Kaltmiete ausgeben musste.
Außerdem sagt Ruth Stelten, dass allgemein man sagen kann, je später das Einzugsdatum, desto höher die Miete. Merkt man ja auch so im Vergleich jetzt bei uns zum Beispiel in der Wohnung, merken wir es auch, wir zahlen noch mal viel mehr als unsere Nachbarn, die irgendwie schon seit 7 Jahren oder so in dem Haus wohnen. Ja, also von daher, das macht sich schon deutlich.
Jetzt sagt sie ja, Studierende mit einem Einkommen unter 1.500 Euro, mhm. Also BAföG ist ja so zwischen 700 und 900. Ja. Und wenn Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene von ihren Eltern unterstützt werden, können die auch nicht einfach 1.500 Euro hinlegen. Ja, das heißt, es ist ja meistens noch weniger.
Ja, viel weniger.
Da ist dann schon die Entscheidung. Ne? Wenn das Kind sagt, ich möchte in München studieren, dann schreien, glaube ich, alle auf. Mhm. Ne? Weil es einfach nicht zu stemmen ist.
Kann man sich nicht leisten, so, das stimmt.
Und dann kommt natürlich noch die Inflation. Der vergangenen Jahre, das drückt natürlich zusätzlich auf den Geldbeutel.
Und ich meine, wir haben hier in Deutschland rund 2,9 Millionen Studierende an den deutschen Hochschulen. Etwa 11% beziehen derzeit BAföG und 2/3 der Studierenden, die jobben nebenbei oder knapp 2/3 der Studierenden, die jobben nebenbei. Aber selbst mit Nebenjobverdienst oder auch mit BAföG-Förderung, obwohl ja die BAföG-Bedarfssätze vor 2 Jahren leicht angestiegen sind und auch für Ende dieses Jahres nochmal eine BAföG-Erhöhung geplant ist, trotzdem sieht einfach die finanzielle Lage für viele junge Menschen schlecht aus, meint Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk. Mit dem habe ich nämlich auch über das Thema gesprochen.
Es gibt Marktstudien von Forschungsinstituten, die zeigen, es gibt vielleicht nur 1 oder 2 Hochschulstädte in Deutschland, in denen Studierende mit dem, was ihnen beim BAföG fürs Wohnen gezahlt wird, 360 Euro im Monat, überhaupt noch ein WG-Zimmer finden. Es gibt dazu eine sehr aktuelle 22. Sozialerhebung, heißt die Studie, zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden. Diese Studie zeigt, 37% der Studierenden haben weniger als 800 Euro im Monat zur Verfügung. Und die machen wir uns große Sorgen. Ein Extrembeispiel ist eben, ich habe 800 Euro im Monat als Student, Studentin und muss in München im Durchschnitt für ein WG-Zimmer 720 Euro bezahlen. Da geht die Rechnung hinten und vorne nicht auf.
Also genau das, was du gerade ja auch erwähnt hast, Verena, ne? Dass die meisten gar nicht auf 1500 Euro kommen würden, Nettoeinkommen von den Studierenden oder auch von Azubis. Ja, und deshalb fordert eben das Deutsche Studierendenwerk seit vielen Jahren, dass Bund und Länder stärker in bezahlbaren Wohnraum, gerade auch für Studierende und Azubis, investieren.
Ja, wenn man mal guckt, allein ein Zimmer im Studentenwohnheim, ne? Das ist ja wirklich mittlerweile fast ein Gewinn im Lotto. Ne?
Ja.
Also das ist wirklich schwer. Ne? Mhm. Insofern ist es ja schön, wenn sie das fordern, aber viel passieren tut im Moment ja nicht. Es gab so ein bisschen Unterstützung, ja. Ne? Aber ich habe das auch mitgekriegt, dass allein diese Einmalzahlungen dann einzufordern, da brauchte man einen Tag irgendwie am Computer, um da auch noch seine ganzen Nummern einzugeben. Ja, also da wird es einem auch nicht leicht gemacht. Ne?
Genau, also es gab so ein paar Hilfen. Es gibt jetzt auch mal einen größeren Satz vom Bund, die sagen, okay, wir wollen ein bisschen was investieren oder ein bisschen mehr, dazu kommen wir auch noch. Aber diese kleineren Hilfen, die es jetzt ja auch gerade so im Zuge der Corona-Pandemie gegeben hat, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, was wir ja alle nutzen konnten. Oder auch, es gab eine Energiepreispauschale für jobbende Studierende, einen Heizkostenzuschuss für BAföG-Geförderte. Und eben diese 200 Euro Einmalzahlung, die konnten ja auch Studierende und FachschülerInnen beantragen. Alles sozusagen als kleine Finanzspritzen. Aber selbst das hat nach Ansicht von Stefan Grob jetzt nicht die große Entlastung gebracht.
200 Euro, das ist natürlich gut für alle, die das gekriegt haben. Das hilft sicher, die ein oder andere Spitze abzufangen. Aber das hilft ihnen nicht, wenn sie in der teuren Hochschulstadt sich auf dem freien Wohnungsmarkt bewegen müssen. Um es vielleicht zusammenzufassen, das sind für sich genommen gute Hilfen im Verbund, sicher mit gewisser Wirkung. Aber worüber wir sprechen, ist ein seit Jahrzehnten bestehendes strukturelles Problem, dass Bund und Länder zwar die Studienplätze in hoher Zahl ausgebaut haben. Wir haben seit 2007 mehr als 50% Studienplätze mehr staatlich geförderte, aber nur 7% mehr staatlich geförderte Wohnheimplätze. Das ist eine Schere, die stark auseinandergegangen ist.
Ja, wenn man sich vorstellt, 60% eines Jahrgangs studieren. Und wenn man dann manchmal sieht, wie es an den Unis aussieht, ja, ne, dann ist es nicht unbedingt verbunden gewesen mit sehr viel mehr Geld. Und da ist es, finde ich, nicht ganz verwunderlich, dass einige sagen, okay, ich habe unterm Schnitt vielleicht 1000 Euro im Monat oder 800, wenn es dumm läuft. Da bleibe ich lieber noch zu Hause wohnen. Die paar Jahre kriege ich jetzt auch da noch um. Hat denn diese hohe Belastung an Miete, hat die denn dazu geführt, dass es einen Trend gibt, dass mehr Jugendliche, junge Erwachsene zu Hause wohnen?
Also es gibt eine Befragung des Zentrums für Hochschulentwicklung und die hat ergeben, dass vergangenes Jahr rund 28%, also mehr als ein Viertel der Studierenden, noch zu Hause gewohnt hat. 2021 waren es laut Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks etwa 4% weniger. Jetzt muss man dabei auch berücksichtigen, dass in der Corona-Pandemie viele Vorlesungen online waren. Dann hatten wir diese ganzen hohen Lebensmittel- und Energiepreise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, was alles insgesamt sicher dazu geführt hat, dass gerade so StudienanfängerInnen erstmal zu Hause einfach wohnen geblieben sind. Das Statistische Bundesamt, das hat mal die Jahre 2012 und 2022 miteinander verglichen, mit dem Ergebnis, dass deutschlandweit sowohl der Anteil der Studierenden als auch der Azubis, die noch zu Hause bei den Eltern wohnten, 2022 etwas geringer war als 2012. Das heißt also, in diesem 10-Jahres-Vergleich gibt es keinen wirklichen Trend hin zu mehr Hotelmama und Papas. Eher etwas rückläufig. Trotzdem, die Zahl der zu Hause wohnenden Studierenden oder Azubis ist halt trotzdem nicht klein. Und das sieht Stefan Grob auch kritisch.
Das Studium sollte ja eine Phase sein, in der man sich auch emanzipiert von zu Hause, von den Eltern, eigene Erfahrungen sammelt, sich einen neuen Freundeskreis aufbaut und sich eine Orientierung verschafft. Und ich glaube, es ist für die Entwicklung der jungen Menschen nicht unbedingt nur die beste Lösung, wenn sie während des gesamten Studiums zu Hause wohnen bleiben, quasi verlängertes Kinderzimmer. Und von daher beobachten wir das schon auch mit einer gewissen Zwiespältigkeit, dass eben der Anteil der Elternwohner, Wohnerinnen unter den Studierenden noch so hoch ist und hoffen eben jetzt, dass es die Wohnungsmarktlage in mittlerer Zukunft wieder zulässt, dass dann auch Studierende sagen, nee, jetzt will ich aber auch ganz auf eigenen Beinen stehen und eine eigene Wohnung oder ein eigenes WG-Zimmer oder eben ein eigenes Wohnheimzimmer haben.
Eine von denen, die noch zu Hause wohnen, ist Maria. Mit ihr hast du dich getroffen? Was hat sie so erzählt?
Ja, Maria ist 33. Sie hat vor einigen Monaten ihren Bachelor gemacht und davor aber schon eine Ausbildung abgeschlossen. Jetzt arbeitet sie in der ambulanten Familienhilfe. Und die hohen Mieten, über die wir ja bereits uns unterhalten haben, die sind ein Grund, weshalb sie noch nicht ausgezogen ist. Für sie haben aber noch andere Dinge mit reingespielt.
Ich habe halt auch meinen Job während des Studiums gewechselt. Ich habe vorher im Schichtdienst gearbeitet und in der Heimerziehung. Und das war neben dem Studium zum Schluss sehr, sehr anstrengend, gerade wo es Richtung Bachelorarbeit ging. Und ich glaube, das hätte ich nicht so entspannt machen können, wenn ich alleine gewohnt hätte, weil ich dadurch schon weniger verdient habe. Und von daher war das tatsächlich für mich eine große Entlastung und wichtig auch. Und dazu ab 30 ist man auch als Student nicht mehr in diesem Krankenkassenbonus und muss sich freiwillig versichern lassen, wenn man einen studentischen Job hat. Und das sind fast dann immer 300 Euro im Monat. Das war natürlich für mich auch ab 30 erstmal so, oha, okay, das geht auch immer eben so vom Lohn ab. Und tatsächlich meine größte finanzielle Belastung war schon immer mein Pferd. Das ist teuer, das muss finanziert werden. Und dann wäre es einfach, wenn ich alleine gewohnt hätte, ein Knausern und Sparen an allen Ecken. Und mit der Familie ist es dann einfach angenehmer. Da kann man auch irgendwie sich mehr aufs Studium konzentrieren und nicht auf die finanzielle Lage, sondern auf die Inhalte. Und so konnte ich mir die Zeit nehmen, die ich brauche.
Abgesehen davon hat Maria mir erzählt, dass sie ein absoluter Familienmensch ist. Sie kommt aus einer Großfamilie, also einer wirklich großen Familie. 7 Geschwister hat sie, von denen ein paar Jüngere, die sind so alle zwischen 20 und 30, ebenfalls noch im Elternhaus wohnen. Und das hat eben auch dazu mit beigetragen, dass sie gesagt hat, okay, ich bleib noch zu Hause.
Das ist halt immer Action, immer jemand da. Man hat irgendwie immer jemanden zum Austauschen oder jemand, der Hilfe braucht oder jemand, der auch mir helfen kann. Und ich glaube, auch eine Familie ist geduldiger als WG-Mitglieder oder sonst was. Und meine Mama genießt das und hat es, glaube ich, einfach auch gern, dass wir um sie rum sind und was mit ihr unternehmen. Und dass sie sieht, wie wir uns entwickeln und dass sie für uns da sein kann. Bei meinem Papa bin ich mir nicht 100% sicher, muss ich gestehen. Also ich glaube, manchmal wünscht er sich schon manchmal so, seine eigenen Projekte starten zu können. Nicht, dass ich ihn vielleicht dabei begrenze, aber es ist ja schon so, dass räumlich, wenn die Kinder noch zu Hause wohnen oder auch finanziell, das was anderes ist. Aber ich glaube nicht, dass ihn das stört. Also gerade diese generationsübergreifende Handyfragen und Co., ich glaube, da ist er manchmal ganz froh, dass er nicht uns anrufen muss und sagen kann, hey, kannst du vorbeikommen, sondern er klopft an die Zimmertür und sagt, hier, kannst du mir mal helfen? Und wir sagen, klar. Und ich schätze es einfach auch, mit meiner Familie genau diese Ressourcen zu haben.
Das kenne ich auch von zu Hause, dass da Mama mal kommt und sagt, oh, hier kannst du noch mal gucken mit dem Telefon oder mit dem Handy halt, wie man das besser regeln kann. Also ich glaube, das ist durchaus ein Vorteil. Das stimmt. Aber dieser Aspekt der Familienzugehörigkeit oder auch die Verbundenheit zu dem Ort, in dem man aufgewachsen ist, das scheint gerade in ländlichen Gegenden, wo die Uni ein bisschen weiter weg ist, wichtig zu sein. Also ich habe von Studierenden gelesen, die sagen, ich bin so fest in meinem Heimatort verwurzelt mit den Verwandten, die dort leben, mit Freundinnen, die man lange kennt und die noch da sind, dass ich dann lieber zwischen Elternhaus und Uni pendle, statt umzuziehen. Und andere, die noch zu Hause wohnen, sagen, dass die Eltern ihnen gerade so in stressigen Prüfungsphasen Rückhalt gegeben haben, auch so mentalen Rückhalt.
Mhm. Ja, nee, das ist natürlich schön, wenn das Elternhaus einem da den Rücken frei hält. Mhm. Der Vater tat mir jetzt fast ein bisschen leid, weil es so klang, als könnte er auch mal ein bisschen Ruhe gebrauchen. Ich überlege mir gerade, wie das dann für Partner oder Partnerinnen ist, die vielleicht schon ausgezogen sind oder auch nicht unbedingt. Das ist ja ein bisschen wie dieser Film in den 80ern, ich heirate eine Familie. Ne? Also man kann diesen Menschen ja gar nicht haben, ohne diese ganze Großfamilie drumherum und muss sich dann mit denen auch noch gut verstehen.
Ja, zumindest immer dann, wenn man die Partnerin, den Partner zu Hause besuchen möchte. Ja. Dann ist man echt immer so. Und ich hatte das ja auch so mit meinem Mann, bevor wir zusammengezogen sind. Dann war halt, wenn er mich treffen wollte zu Hause, dann war halt die Family noch mit dabei. So. Aber wenn sich alle gut verstehen, sage ich mal, dann läuft das auch. Dann geht das.
Ja, dann schon. Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Das
ne?
stimmt. Und natürlich gibt es auch zwischen Maria und ihren Eltern mal Spannung, ne? Und man versteht sich nicht immer super, man geht sich auf die Nerven, wie das ja in jedem Zusammenleben ist, egal ob jetzt zu Hause, in einer WG oder mit dem Partner, mit der Partnerin. Maria sagt aber auch, dass es jetzt nicht so ist, dass sie es sich zu Hause nur gemütlich macht, sondern sie bringt sich im Haushalt ein, vorausgesetzt ihre Eltern lassen sie.
Thema Einkauf, meine Mama hat keinen Führerschein und ich schon und die schweren Getränkekästen fährt sie dann mit dem Fahrrad und ich sage jedes Mal, Mama, lass sie stehen, ich mache das. das. Und sobald man wegguckt, hat sie geschnappt und hat sie heimlich gemacht. Von daher, wenn ich wollte, könnte ich auf der faulen Haut liegen. Aber das ist gerade auch manchmal tatsächlich auch ein Konfliktpunkt, dass man halt wirklich auch sagt, hey, ich bin erwachsen, ich kann was übernehmen und ich möchte einfach auch Teil der Gemeinschaft sein und nicht nur diese Kinderrolle haben, sondern man ist mittlerweile halt auch schon Kind der Mutter, aber erwachsenes Kind der Mutter.
Ja, ich habe eine Freundin, die hat auch sehr lange mit ihrer Mutter zusammengelebt.
Ja.
Und hat nie das Kochen gelernt, also mal Spiegeleier und Reis und das ist natürlich dann später schon schade.
Das stimmt, das ist so ein
dann
bisschen das Risiko.
Muss
ne?
man sich, glaube ich, irgendwann Thermomix oder so kaufen, damit man das aufholt, ne? Weil viele Mütter die Küche ja auch nicht räumen dann für die Kinder, ne? Gut, vielleicht beim Einkauf helfen, aber man kommt so richtig aus dieser Rolle, kommt man doch nicht raus.
Und ja, oder man muss sich halt zumindest dann mehr anstrengen, mehr durchsetzen, ein bisschen wie Maria das gerade auch so erwähnt hat, eben zu sagen, hey, ich bin noch hier und klar, ist auch nett, wenn du mich verwöhnen möchtest, aber ich kann das auch alleine so, ne? Ja, das ist dann vielleicht manchmal ein etwas größerer Kampf.
Und wie steht's mit der Privatsphäre? Das ist doch auch anders, wenn man allein ist, ne?
Also. Ja, also Maria hat ihr eigenes Zimmer im Haus, kann jederzeit Freundinnen, Partner mitbringen, aber sie gibt zu.
Natürlich ist man mehr neugierigen und kritischen Blicken und Fragen ausgesetzt, weil die Familie einfach alles mitbekommt. Tatsächlich stört mich das aber nicht, weil ich vom Typ selber so bin. Ich erzähle sowieso gefühlt alles. Von daher ist das so ein Thema, wo ich so einfach auch jemand bin, der sich austauscht. Aber natürlich gibt es auch diesen klassischen Aspekt, den man aus Teenie-Zeiten kennt, wo die Mama vielleicht manchmal unnötigerweise einmal mehr reinkommt. Und da denkt man ja schon, oh Mama. Aber insgesamt würde ich sagen, wir kriegen das ganz gut gewuppt.
Ja, ich glaube, die gerade beschriebene Situation hat auch jeder von uns schon mal erlebt. Ich habe Maria auch gefragt, wie es sich denn so mit Blick auf ihre Kommilitoninnen und Freundinnen, die ja alle bereits ausgezogen sind, anfühlt, noch zu Hause zu wohnen. Und da meinte sie, dass sie sich damit anfangs unwohl gefühlt hat.
Die Leute erwarten schon, dass man nicht zu Hause wohnt. Und wenn man das schon ausspricht, merkt man, okay, man sagt jetzt etwas, wo man besonders ist, nenne ich es jetzt mal. Und man fühlt sich schon so, oh nee, was denken die anderen Leute jetzt? Und meistens kommen sehr überraschte Gesichter oder auch Nachfragen, warum das denn so ist. Natürlich gibt es dann nochmal, gerade wenn ich so Freunde habe mit anderem kulturellen Hintergrund, da ist es eher so, ah, schön, dass du noch zu Hause wohnst, aber so die Mehrheit ist doch eher so, hä, okay, du wohnst doch zu Hause. Und am Anfang war mir das irgendwie tatsächlich auch erst unangenehm, weil ich auch selber diese Werte übernommen habe, zu sagen, oh, ich habe noch nichts geschafft im Leben. So, aber mittlerweile bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, naja, ich habe schon viel geschafft im Leben.
Ganz interessant finde ich so dieser Wertegedanke, ne? Weil es ist ja das, was viele mit dem Ausziehen verbinden. So, jetzt stehe ich auf eigenen Beinen, jetzt starte ich richtig durch. Und dann eben diese Skepsis, wenn jemand noch zu Hause ist, ah, ist die Person tatsächlich eigenständig oder nicht? Das fand ich einen interessanten Punkt, den sie dann nochmal so erwähnt hat, wie wir so in unseren Werten und in unserem Denken dann auch ja groß werden, ne? Oder erzogen werden. An der Stelle vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, statistisch gesehen verlassen Frauen ein wenig früher das elterliche Zuhause als Männer. In Deutschland ziehen Frauen im Schnitt mit 23 aus, Männer lassen sich bis 25 Zeit. Zum Grund, ich habe mal geguckt, woran liegt das? Das kann man gar nicht so ganz eindeutig sagen. Es gibt manche SozialforscherInnen, die meinen, dass Frauen agiler im Umgang mit Lebensherausforderungen sind, schneller selbstständig sind und deswegen auch schneller von zu Hause sich lösen wollen. Aber wie gesagt, so einen ganz eindeutigen Grund gibt es dafür nicht.
Ja, diese Sporttasche mit der Wäsche am Wochenende, ne, das ist ja nun auch ein Bild, was man aus jeder Familienserie kennt oder damals noch in der Bundeswehrzeit, Wehrdienst, dass Männer dann am Wochenende keinen Waschsalon unter der Woche gefunden haben und das dann nach Hause bringen mussten. Ich finde es super, dass du zwei Frauen gefunden hast, die das erzählen. Und warum das so kulturell unterschiedlich ist oder welche Erwartung da auch steht, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen durch die Psychologie und die Entwicklungsbiologie, dass man ja jetzt in der Soziologie sagt, mittlerweile werden die Kinder, jungen Erwachsenen immer später erwachsen. Ne? Also mittlerweile spricht man ja von der verlängerten Adoleszenz und eigentlich endet die erst mit 30. Insofern passt das ganz gut. Also dass Kinder, Jugendliche, Heranwachsende versuchen, so lang wie möglich noch Kind zu sein, um nicht in diese sehr diverse Welt rausgelassen zu sein. Und auf der anderen Seite stehen Entwicklungsbiologen, die sagen, ja, aber Anfang 20 muss man eigentlich mehrere Schritte tun, um erwachsen werden zu können. Dazu gehört die ökonomische Unabhängigkeit, dazu gehört, einen eigenen Partner zu finden, sich auch von den Werten und Einstellungen der Eltern zu lösen und eben auch mal alleine zu wohnen, ne? Also die Wäsche mal selber zu waschen. Insofern ist das, glaube ich, so ein kultureller Punkt, der auch einfach dadurch, dass wir uns sehr viel mit Psychologie beschäftigen in letzter Zeit, bei vielen auch so ein bisschen sitzt.
Ja.
Aber wäre denn ein Studentenwohnheim, ein Studentinnenwohnheim für Maria noch eine Option gewesen, wenn wir jetzt nur mal den finanziellen Aspekt sehen? Der war bei ihr ja nicht so dominant, aber...
Ja, das stimmt. Es wäre auf alle Fälle günstiger gewesen. Also bei den Wohnanlagen des Deutschen Studierendenwerks, da zahlt man im Durchschnitt 270 Euro Monatsmiete inklusive aller Nebenkosten. Besser als jetzt 500, 600 oder 700 Euro Miete auf dem großstädtischen Wohnungsmarkt. Also was den Punkt angeht, wäre so ein Studierendenwohnheim wahrscheinlich eine ganz gute Option gewesen. Trotzdem hat Maria für sich gesagt, nee, so ganz das Richtige für sie persönlich ist es nicht.
Das hat eigentlich den einfachen Grund, dass ich mich mit meiner Familie verstehe und ich immer gedacht habe, diese Hürde zu sagen, ich ziehe jetzt mit fremden Menschen, muss mich neu orientieren, habe vielleicht auch erstmal Stress, war für mich immer so, nö, also ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut mit meiner Familie, ich habe Leute, mit denen ich immer sprechen kann. Na klar, hätte es auch sein können, dass ich da super Anschluss gefunden hätte, aber ich bin ehrlich, auch wenn ich eher ein geselliger Mensch bin, bis ich bei Leuten ankomme und Vertrauen fasse und mich wohlfühle, brauche ich einfach länger. So, und ich glaube, es war die Angst, da irgendwie unter vielen Leuten zu sein und alleine zu sein.
Ja, auch irgendwie ein verständlicher Gedanke, weil es ist natürlich ungewohnt mit so vielen anderen Leuten. Andere wiederum finden ja gerade das gut, ne, dass sie sagen können, ich komme endlich mal unter neue Leute und sehen das eben neben diesem finanziellen Aspekt als einen Pluspunkt einer Studierendenwohnung. Das Deutsche Studierendenwerk verfügt ja bundesweit über rund 196.000 Wohnheimplätze für Studierende, zum Teil auch für Azubis. Und die Plätze sind laut Studierendenwerk fast immer zu 100% belegt. Und dementsprechend lang sind natürlich auch die Wartelisten.
Ja, knapp 200.000 Wohnheimplätze ist ja nur wirklich auch... wenig, ne?
Ja, im Vergleich zu der Menge an Leuten, die das in Anspruch nehmen könnten, ja.
Da denkt man ja dann auch oft so an so etwas verwarzte Küchen und Badezimmer. Aber ich komme jetzt öfter mal an so Studierendenwohnheimen vorbei und das sieht völlig anders aus. Es gibt ja tatsächlich jetzt auch richtig kleine Apartments, ne, für die man dann zuständig ist. Also da hat sich auch eine Menge getan.
Ja, und die sehen richtig gut aus. Die sind modern eingerichtet. Man hat ein bisschen seinen eigenen Space, aber eben auch die Möglichkeit, mit den anderen in Kontakt zu kommen. Also ich finde auch, da hat sich einiges getan über die Zeit. Außerdem hat die Bundesregierung 500 Millionen Euro im Rahmen des Wohnheimförderprogramms Junges Wohnen für Studierende und Azubis zur Verfügung gestellt. Das Geld soll zu Sanierungs- und eben auch zu Neubauzwecken dienen. Die Bundesländer, die geben jeweils auch noch was dazu. Und das ist natürlich eine mega Förderung seitens des Bundes. Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk betont aber auch,
wenn Sie heute Studierendenwohnheime bauen möchten, gerade mit staatlicher Förderung, haben Sie einen Planungshorizont von mehreren Jahren. Sie müssen ein Grundstück finden, Sie müssen dann diese Förderung bekommen und die Baupreise und auch die Handwerker- und Gewerkeleistungspreise gehen durch die Decke. Das heißt, wenn alles gut geht, dann kann dieses Programm mittelfristig in ein paar Jahren etwas Abhilfe schaffen, weil eben zusätzlicher Wohnraum entsteht. Es gibt zum Beispiel jetzt in Sachsen dank dieser Förderung die Möglichkeit, dass 1000 Wohnheimplätze auf einen Schlag saniert werden können. Und wir rechnen damit, dass es in diesen Jahren 2024, 2025, wenn das Programm verstetigt wird, in die Tausende gehen wird an neuen oder an sanierten Wohnheimplätzen für Studierende.
Ja, da sieht man auch wirklich kulturelle Unterschiede, was ein Staat in die Bildung der Menschen investiert. Nicht? Also ich habe es jetzt in Dänemark gesehen.
Ja.
Das sind wunderbare, tolle, kleine Apartments. Ne? Und die kosten auch nicht viel.
Ja.
In Frankreich ist es auch eher ein bisschen dreckig. Aber dafür kostet da zum Beispiel das Mensaessen 3-4 Gänge 3 Euro für einen Studierenden. Ne?
Ja.
Also da merkt man so diese wirklich sehr kulturellen Unterschiede. Ne? Und bei uns wurde halt sehr wenig Geld investiert.
Bis jetzt eben, genau.
Bis jetzt.
Ja.
Gibt es denn noch andere Projekte gegen die Wohnungsnot junger Menschen?
Es gibt zum Beispiel das Projekt Wohnen für Hilfe. Es wird getragen von 13 Studierendenwerken. Und das ist so ein generationenübergreifendes Projekt. Es gibt es derzeit in 12 Städten bundesweit. Und das Konzept ist, Studierende unterstützen SeniorInnen, alleinerziehende Menschen mit Behinderung im Alltag. Und dafür bekommen die Studierenden ein Zimmer im Wohnheim und müssen nur für die Nebenkosten aufkommen, also Strom, Wasser, Gas. Als Faustregel gilt pro Quadratmeter Wohnraum eine Stunde Hilfe im Monat, macht also bei einem 15 Quadratmeter Zimmer 15 Stunden Mitarbeit monatlich. Die Niederlande, die haben dieses Konzept bereits vor einigen Jahren in etwas anderer Form umgesetzt. Dort wohnen Studierende kostenlos im Seniorenheim und im Gegenzug helfen sie eben den älteren Menschen im Alltag, leisten ihnen Gesellschaft. Und das scheint sowohl in den Niederlanden ganz gut zu funktionieren, als auch hier in Deutschland.
Wir haben da auch schon sehr schöne Geschichten gehört, wie diese Menschen sich gegenseitig unterstützen, viel zu erzählen haben. Und für die jeweils Beteiligten ist es sicher menschlich, emotional ein Riesengewinn. Aber es ist noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, weil das sind überschlagsmäßig vielleicht wenige hundert Studierende, die man in solchen Partnerschaften dann vermitteln kann. Und so ehrenwert das Wohnen für Hilfe eben ist, aber es ist keine Antwort auf die drängende Frage eben, wo finden Studierende noch bezahlbaren Wohnraum?
Da setzen das Studierendenwerk sowie andere Träger, die bezahlbar bauen wollen, eher eben auf dieses 500-Millionen-Euro-Paket seitens des Bundes. Und immerhin, die Bundesregierung will den Ländern bis 2027 insgesamt rund 18 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Und um auch nochmal auf das BAföG zurückzukommen, Anfang des Jahres hat der Bundestagsausschuss dem Bundesbildungsministerium 150 Millionen Euro für eine BAföG-Erhöhung zum Wintersemester 24/25 zugesagt. Außerdem ist unter anderem eine Verlängerung der Förderungshöchstdauer geplant um ein Semester und auch eine Studienstarthilfe.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Vielleicht tut sich da was.
Die ersten Schritte werden gegangen, ja, auf alle Fälle.
Wo wir gerade bei Plänen sind, wie steht's denn um Marias Pläne auszuziehen? Das interessiert mich jetzt ja doch nochmal.
Ich sag mal so, sie hat's auf dem Zettel.
Tatsächlich merke ich immer mehr, ich brauche so meine eigene Wohnung, wo ich einfach auch mich ein bisschen verwirklichen kann, weil wie ich schon erzählt habe, es ist schon so, dass man noch einfach zu sehr Kind ist und zu sehr umsorgt wird und deswegen definitiv auf der To-Do-Liste steht, ein Einziehen in eine Wohnung zu planen. Aber trotzdem werde ich auf jeden Fall in der Nähe der Familie bleiben, weil das tatsächlich mir trotzdem wichtig ist.
Was sich Maria außerdem wünscht, ist, dass wir in Deutschland nicht mehr so sehr diesem Druck unterliegen, schnell ausziehen zu müssen und schnell unabhängig zu sein, sondern dass auch bei uns wieder mehr der Gedanke von so, ja, mehr Generationenwohnen aufkommt.
Ja, ich sag mal so, wenn es klappt und man sie versteht, ist das ja toll. Mhm. Aber die hohe Miete sollte nicht der Grund sein, dass man als junger Mensch nicht alleine wohnen kann und sich da mal ausprobiert. Ne?
Definitiv.
Insofern,
ja.
Sie macht es ja gerne und versteht sich wunderbar mit ihrer Familie. Herzlichen Glückwunsch. Aber vielen anderen geht das eben nicht so.
Ne? Ja. Das stimmt natürlich. Womit ich übrigens gar nicht so gerechnet hätte, ich habe mich mal so in den sozialen Medien noch umgeschaut, was die Leute zu dem Thema schreiben. Und da haben sehr viele kommentiert, dass sie es gar nicht schlimm finden, wenn Menschen Ü25 noch bei den Eltern wohnen, solange sie eben im Haushalt mithelfen und oder finanziell was beitragen. Und das fand ich ganz interessant, zumal eben die meisten dieser kommentierenden Leute halt selbst schon mit Anfang 20 ausgezogen sind und sich auch nicht mehr vorstellen könnten, nochmal bei den Eltern einzuziehen oder mit denen zusammenzuwohnen.
Ja, das gibt es ja auch, dass Erwachsene wieder zurückziehen. Also meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen länger aus dem Haus, 3 Jahre und das erste Jahr war grauenhaft. Aber jetzt mittlerweile kann ich mir das auch nicht mehr so richtig vorstellen, weil man einfach ja kein WG-Mitbewohner ist, sondern man rutscht dann schnell wieder so in alte Rollen. Ne?
Ja.
Da habe ich auch einen sehr witzigen Film gesehen, wo plötzlich 3 Kinder zu ihren Eltern zurückgezogen sind und die waren völlig fassungslos, die Eltern, und haben dann versucht, die wieder loszuwerden. Und das war dann gar nicht mehr so einfach.
Ja, das sind dann die sogenannten Boomerang-Kinder, die eben so wie so ein Boomerang zurück ins Elternhaus kommen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen länger bei den Eltern oder auch wieder bei den Eltern wohnen. Was aber in allen Fällen wichtig ist, ist, dass das Miteinander zu Hause stimmt. Das ist ja gerade auch schon gesagt, ne? Dass man sich auf Augenhöhe begegnet und vor allem auch die Grenzen des anderen wahrt und weiß, okay, das ist jetzt eben nicht mehr meine kleine Tochter, mein kleiner Sohn, sondern ist eine eigenständige, erwachsene Person, ja.
Also, wenn jetzt jemand, der den Podcast gehört hat, unbedingt zu Hause ausziehen möchte oder noch 10 Jahre länger da zu Hause wohnt, aber nehmen wir jetzt mal die unbedingt ausziehen wollen. Wo kann man sich denn da Hilfe suchen?
Auf der Website des Deutschen Studierendenwerks findet man Tipps zur Wohnungssuche. Den Link packen wir euch auch gerne in die Shownotes. Und es gibt auch einige Wohnungsunternehmen, wie hier in Hamburg zum Beispiel die Saga. Die haben so einen kleinen Bestand für Studierende und Azubis. Und man kann sich natürlich auch überlegen, ob Projekte wie Wohnen für Hilfe oder ähnliche was für einen wären. In Bremerhaven zum Beispiel ist vor 4 Jahren das Projekt Bildungsbuddies gestartet. Das ist eine Kooperation der Ernstschule, der Hochschule Bremerhaven, der Städtischen Wohnungsgesellschaft und noch ein paar anderen. Und die Idee ist da einfach, dass Studierende, Fünft- und Sechstklässlerinnen bei den Schulaufgaben helfen, was mit denen in der Freizeit machen, so 20 Stunden im Monat. Und dafür bekommen sie dann ein kostenfreies Zimmer im Studierendenhaus dort.
Ja, vielen Dank, Marika. Und jetzt so am Ende der Folge, wie guckst du auf das Thema?
Eigentlich recht positiv. Ich freue mich erstens darüber, dass die Leute so offen erzählt haben. Das hat man ja auch nicht immer. Wir haben es ein bisschen rausgehört, ne? Dieses Zuhausewohnen, wenn man eben schon 25, Ende 20, Anfang 30 ist, ist zum Teil auch ein bisschen schambehaftet, zumindest in der Anfangsphase, wenn man das jemandem erzählt. Und ich fand einfach positiv zu sehen, dass die Leute trotzdem damit gut umgehen können oder damit auch zurechtkommen und ihren eigenen Weg gefunden haben, wie sie, selbst wenn sie noch im Anführungszeichen Hotel Mama und Papa wohnen, wie sie trotzdem ja für sich eigenständig und selbstständig sein können, ja.
Ja, also für mich hat das diesen etwas negativen Begriff Hotel Mama doch absolut rehabilitiert.
Ne? Das
waren tolle Geschichten, die du gefunden hast. Und alle weiteren Infos packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, dann gerne unter familientreffen@ndr.de. Und jetzt sagen wir beide erstmal tschüss.
Ciao.
Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.